Liebe Gemeinde, ich grüße euch herzlich zu diesem Abendgottesdienst, zu dieser Bibelstunde, wo wir gemeinsam Gemeinschaft haben untereinander und Gemeinschaft mit dem Haupt der Gemeinde, unserem Herrn Jesus Christus, der versprochen hat, dort wo ein oder zwei in seinem Namen zusammenkommen, dort ist er mitten unter ihnen und so dürfen wir mit seiner Gegenwart rechnen und uns an seiner Gegenwart erfreuen und auch an seinem Wort erfreuen. Heute wollen wir fortfahren mit der Auslegungsreihe über die Offenbarung. Wir wollen im 14. Kapitel weitermachen und ich lade euch ein, gemeinsam mit mir die Offenbarung aufzuschlagen. Das 14. Kapitel, die Verse 14 bis 20. Und im Anschluss wollen wir dann noch gemeinsam beten. Offenbarung, Kapitel 14, die Verse 14 bis 20. Und ich sah und siehe eine weiße Wolke, und auf der Wolke saß einer gleich dem Sohn des Menschen, der auf seinem Haupt eine goldene Krone und in seiner Hand eine scharfe Sichel hatte. Und ein anderer Engel kam aus dem Tempel hervor und rief dem, der auf der Wolke saß, mit lauter Stimme zu, schicke deine Sichel und ernte, denn die Stunde des Erntens ist gekommen, denn die Ernte der Erde ist überreif geworden. Und der auf der Wolke saß, legte seine Sichel an die Erde und an die Ernte und die Erde wurde abgeerntet. Und ein anderer Engel kam aus dem Tempel hervor, der in dem Himmel ist, und auch er hatte eine scharfe Sichel. Und ein anderer Engel, der Gewalt über das Feuer hatte, kam aus dem Altar hervor. Und er rief dem, der die scharfe Sichel hatte, mit lauter Stimme zu und sprach, schicke deine scharfe Sichel und lies die Trauben des Weinstocks der Erde. Denn seine Beeren sind reif geworden. Und der Engel legte seine Sichel an die Erde und las die Trauben des Weinstocks der Erde und warf sie in die große Kälte des Grimmes Gottes. Und die Kälte wurde außerhalb der Stadt getreten und Blut ging aus der Kälte hervor bis an die Gebisse der Pferde, 1600 Stadien weit. Amen. Lass uns zum Gebet aufstehen. Allmächtiger Gott, wir als deine Kinder leben von jedem Wort, das aus deinem Munde kommt. Und Herr Jesus Christus, du hast Worte des ewigen Lebens. Und wohin sonst sollten wir gehen, als zu dir und zu deinen Füßen zu sitzen und von dir zu hören. Und auch dieses Wort ist von dir gehaucht und göttlich. Und auch dieses Wort hat die Kraft, uns zu überführen, uns zu erziehen, uns zurechtzuweisen, damit wir als deine Kinder vollkommen gemacht werden, zu jedem guten Werk bereit. Und so beten wir, dass du uns auch heute Abend gnädig bist und die Augen öffnest für die Wunder in deinem Gesetz, die wir auch hier gelesen haben, dass wir dieses Wort recht verstehen und auch anwenden lernen auf unser Leben, auf das wir verändert werden in dein Ebenbild, in Jesu Namen. Amen. Dieser Text, den wir eben gelesen haben aus Offenbarung Kapitel 14, beschreibt uns zwei Erntefelder. In dieser Beschreibung wird deutlich, dass die Ernte dieser beiden Felder überreif geworden ist und dass Schnitter kommen, um die Ernte einzufahren, einzusammeln. Nun wird uns hier einmal in den Versen 14 bis 16 von der Ernte der Erde berichtet. Und uns wird beschrieben, dass der Sohn des Menschen kommt, um diese Ernte von der Erde einzusammeln, einzufahren. Andererseits wird uns in den Versen 17 bis 20 die Ernte der Trauben des Weinstocks beschrieben, die durch einen Engel zusammengelesen werden und von diesem Engel dann in die Kälte des Grimmes Gottes geworfen werden, wo sie gerichtet werden. Diese beiden Bilder beschreiben in gewisser Weise Gottes Gericht über die unbußfertigen und gottlosen Menschen am Ende der Drangsalszeit. Als ich den Text studiert habe, war ich zu Beginn der Ansicht, dass der erste Teil in den Versen 14 bis 16 hauptsächlich davon redet, dass Jesus Christus die Erwählten sammelt mit der Sichel. Also, dass dies kein Bild des Gerichtes ist, sondern dass dies ein Bild davon ist, wie Jesus seine Erwählten sammelt. Und das zweite Bild dann das Gericht über die Gottlosen. Nun, dies ist eine Auslegung, die sicherlich zutreffen kann. Aber als ich dann die Kommentare gelesen habe, waren sich die meisten Ausleger einig, dass beide Bilder Bilder des Gerichtes sind. Denn wir befinden uns im Kapitel 14 der Offenbarung und wir haben schon in der letzten Bibelstunde gesehen, wie Gott über verschiedene Personen bzw. Dinge sein Gericht ausgesprochen hat. In Kapitel 14, Vers 8 spricht Gott das Gericht über Babylon aus. Und wir haben gesehen, Babylon ist das kommende Weltreich, das auftreten wird, um zu regieren. Und Gott kündigt das Gericht über Babylon an. In den Versen 9 bis 12 haben wir dann Gottes Gericht über die Menschen gesehen, die das Mahlzeichen des Tieres annehmen werden. Und jetzt, so verstehe auch ich den Text, fährt Gott fort und spricht Gericht aus über die Bevölkerung und über die Bewohner der Erde, die überreif geworden sind an ihren gottlosen Werken und sie sind reif für Gottes Gericht geworden. Und so sehen wir hier in gewisser Weise zwei Bilder, die uns beschreiben sollen, dass am Ende der Zeit die Ernte reif geworden ist. Dass am Ende der Zeit das Maß der Sünde von den Gottlosen überreif geworden ist und Gott seine Sichel und seine Ernte, seine Schnitte aussendet, um die Ernte einzufahren und um sie zu richten. Und so wollen wir nun diese zwei Erntefelder etwas näher betrachten und abschließend einige praktische Lehren von diesem Text herausziehen. Also erstens die Ernte der Erde. Zweitens die Ernte des Weinstocks und dann drittens praktische Lehren über diese Ernte. Wir werden sehen, wie wir auch zuvor immer wieder gesehen haben, dass obwohl hier Gerichtsandrohungen bzw. Gerichtsaussprüche da sind, sehen wir inmitten dieser Gerichtsaussprüche Gottes Geduld und Gottes Langmut mit den Menschen. Und so wollen wir am Ende näher auf diesen Gedanken eingehen. Nun zum Text selbst, zur Auslegung des Textes. Lass uns das erste Bild betrachten, die Ernte der Erde. Johannes beschreibt hier und sagt in Vers 14, und ich sah und siehe eine weiße Wolke, und auf der Wolke saß einer gleich dem Sohn des Menschen, der auf seinem Haupt eine goldene Krone und in seiner Hand eine scharfe Sichel hatte. In diesem und in den nächsten zwei Versen werden uns drei Informationen über dieses Erntefeld gegeben. Erstens bekommen wir die Information über den Schnitter in Vers 14, wer dieser Schnitter ist. Zweitens bekommen wir eine Information über die Ernte, dass sie reif ist und was oder wer diese Ernte ist in Vers 15. Und drittens bekommen wir dann eine Information über die Lesung oder die Sammlung dieser Ernte in Vers 16. Also der Schnitter, die Ernte und die Lesung der Ernte. Nun zum Schnitter in Vers 14. Wir haben gelesen, dass Johannes hier jemanden auf einer weißen Wolke sieht und diese Person, die er sieht, nennt er der Sohn des Menschen. Nun, dass hier jemand auf einer weißen Wolke ist, bedeutet, die Wolke ist weiß, es ist etwas Reines, es ist etwas Heiliges, es ist etwas, das in und von der Gegenwart Gottes herkommt, etwas sehr, sehr Reines. Die Wolke, die beschreibt des Öfteren, sowohl im Alten wie auch im Neuen Testament, die Gegenwart Gottes. Das heißt, diese Wolke ist etwas Heiliges, was die Gegenwart Gottes symbolisieren soll. Und auf dieser Wolke sieht er jemanden gleich dem Sohn des Menschen. Einige Ausleger sagen, hier kann es sich nicht um Jesus handeln, weil später ein Engel, der aus dem Tempel kommt, diesem Sohn des Menschen einen Befehl gibt. Nun, wir werden gleich noch sehen, dass dies keine große Rolle spielt. Eindeutig, meiner Meinung nach, ist hier Jesus Christus damit gemeint. Denn wir finden im Alten Testament, im Buch Daniel, aber auch in den Evangelien, des Öfteren den Titel der Sohn des Menschen oder der Menschensohn, der sich explizit und ausschließlich auf Jesus Christus bezieht. Und deswegen sehen wir hier Jesus Christus auf einer weißen Wolke, beziehungsweise Johannes sieht ihn hier auf einer weißen Wolke. Auch die Tatsache, dass Jesus Christus sich als Sohn des Menschen oft in Bezug mit einer Wolke verbindet, also zum Beispiel bei seiner Himmelfahrt sehen wir dies in Apostelgeschichte 1, bestätigt diese Annahme, dass Jesus Christus hier auf einer Wolke gesehen wird von Johannes. Dieser Menschensohn, den Johannes hier sieht, wird weiter beschrieben, dass er auf seinem Haupt eine goldene Krone und in seiner Hand eine scharfe Sichel hat. Das Wort Krone, Stephanus, das hier verwendet wird, beschreibt eine Siegeskrone, einen Siegeskranz. Und hier wird Jesus als ein triumphierender Sieger gesehen auf der weißen Wolke. Das heißt, Johannes sieht Jesus hier als Sieger, als Triumphator mit einer Sichel in seiner Hand. Also Jesus Christus ist siegreich und triumphierend dazu bereit, die Ernte auf dieser Erde einzufahren. Ob es nun Gericht an die Gottlosen ist oder ob es die Sammlung der Erwählten ist, Jesus Christus hat triumphiert und ist bereit, die Ernte einzufahren. Das ist also der Schnitter in Vers 14, den Johannes hier sieht. Doch was genau ist die Ernte? Von wem spricht Johannes hier? In Vers 15 lesen wir von der überreifen Ernte, die Jesus einfangen soll. Und ein anderer Engel kam aus dem Tempel hervor und rief dem, der auf der Wolke saß, mit lauter Stimme zu: Schicke deine Sichel und ernte, denn die Stunde des Erntens ist gekommen, denn die Ernte der Erde ist überreif geworden. Hier lesen wir von der reifen Ernte. Und hier wird erklärt, dass ein anderer Engel aus dem Tempel hervorkommt. Und dieser Engel ruft dem Sohn des Menschen etwas zu. Hier kommt der Engel aus dem Tempel hervor. Der Tempel beschreibt ebenso die Gegenwart Gottes. Das heißt, dieser Engel, dieses Himmelswesen, das aus dem Tempel herauskommt, kommt aus der direkten Gegenwart Gottes, was uns deutlich machen soll, dass dieser Engel eine direkte Botschaft von Gott hat. Dass er mit einer wichtigen Nachricht aus dem Tempel heraustritt und diese Nachricht nun an den Sohn des Menschen weitergeben will. Was er nun zu sagen hat, kommt direkt von Gott und hat göttliche Autorität. Dieser Text sagt uns aber nicht, dass der Engel, der aus dem Tempel kommt, eine größere Autorität oder einen höheren Platz hat als der Menschensohn. Vielmehr sehen wir hier, dass dieser Engel von Gott dem Vater eine Nachricht an Gott den Sohn bekommt. Das heißt, der Engel bekommt eine Nachricht von Gott und diese soll dem Sohn gebracht werden, damit er ausführt, was der Vater ihm sagt. Nun, worin besteht die Botschaft? Er rief mit lauter Stimme: Schicke deine Sichel und ernte, denn die Stunde des Erntens ist gekommen. Hier bekommt der Sohn des Menschen, der Sohn Gottes, von Gott, dem Vater, die Gewalt, Gericht auszuüben. Gott ruft durch den Engel zu seinem Sohn: Die Stunde ist gekommen, damit du dein Gericht ausübst über die Menschen dieser Erde. Und hier erfüllt sich in gewisser Weise das, was Jesus in Johannes Kapitel 5, Vers 22 gesagt hat, wo es heißt, Johannes 5, Vers 22, denn der Vater richtet auch niemand, sondern das ganze Gericht hat er dem Sohn gegeben. Gott gibt seinem Sohn Vollmacht und Autorität zu richten. Und hier spricht Gott, der Vater, zu seinem Sohn: Die Stunde ist gekommen, um Gericht auszuüben. Hier heißt es, dass die Stunde des Erntens gekommen ist, denn die Ernte der Erde ist überreif geworden. Und dieses Wort überreif beschreibt eine Frucht, die in ihrem Reifeprozess so weit fortgeschritten ist, dass sie schon fast am Verfaulen ist. Also etwas Überreifes, etwas, ihr kennt es, wenn man einen Apfel anfasst oder eine Banane oder eine Mandarine, die schon überreif ist, die lässt sich sehr leicht zerdrücken. Sie ist schon fast so weit zu verfaulen. Also in unserem Korb manchmal, die Früchte, die ganz unten liegen, die sind manchmal überreif, schon fast am Verfaulen. Und die Ernte der Erde wird genau so beschrieben, sie ist überreif. Das Maß der Sünde ist voll geworden. Die Gottlosen dieser Erde sind am Verfaulen von ihrer Sünde. Sie sind schon überreif geworden aufgrund der ganzen Sünden und Gräueltaten, die sie begehen. Und hierin werden zwei Sachen deutlich. Erstens, Gottes Langmut mit den Menschen, dass er sie so lange machen lässt, so lange erträgt, so lange nicht richtet. Er lässt sie machen. Das andere, was wir hier sehen, ist nicht nur die Langmut Gottes, sondern der Frevel der Menschen, diese Langmut Gottes mit Füßen zu treten, indem sie nicht Buße tun und umkehren von ihren Werken, sondern in ihren Sünden verharren und das Maß ihrer Sünde voll machen. Gott ist geduldig, Gott ist langmütig, Gott will nicht den Tod des Gottlosen. Er wartet und wartet und ruft und ruft und ruft und der Gottlose sagt nein, nein, nein und das Maß wird voll, überreif. Dieses Beispiel sehen wir immer wieder in der Bibel. Als Beispiel, wo Gott Abraham eine Verheißung gegeben hat, dass er ihn zu einer großen Nation machen wird und er ihm ein Land geben wird, erklärt Gott Abraham, nachdem er ihm diese Verheißung gegeben hat, dass dieses Volk, das von seinem Samen herkommt, zunächst mal erstmal 400 Jahre in Gefangenschaft gehen muss. Das ist später dann die ägyptische Gefangenschaft. Und erst danach wird dein Volk in das verheißene Land kommen. Und dann lesen wir, wieso Israel erstmal 400 Jahre in die Gefangenschaft gehen soll und erst danach das Land erben soll, in 1. Mose 15, Vers 16. Schaut mal. Und in der vierten Generation werden sie hierher zurückkommen, also die Juden, denn die Ungerechtigkeit der Amoriter ist bis hierher noch nicht voll. Hier ist ein Volk in Kanaan, dort, wo die Israeliten hinkommen sollen, die Amoriter. Aber das Maß ihrer Sünde ist noch nicht voll. Ich habe noch Geduld mit ihnen, beziehungsweise der Becher ihrer Übertretungen ist noch nicht voll. Ich habe noch Langmut, 400 Jahre mit diesem Volk. Aber wenn dann das Maß ihrer Sünde voll ist, dann kommt ihr in das Land und ihr werdet sie vertilgen. Und ich werde euch als Gerichtswerkzeug gegen die Amoriter benutzen. Ebenso tadelt auch Jesus die Pharisäer zu seiner Zeit, dass sie Teilhaber an dem Blut der Propheten sind, die ihre Väter umgebracht haben. Und dann sagt er in Matthäus 23, Vers 32, ihr macht das Maß eurer Väter voll. Eure Väter haben viel Blut vergossen, eure Väter haben viel Sünden begangen, eure Väter haben das Maß gefüllt, aber ihr macht das Maß bis zum Rand voll. Das heißt, Jesus, Gott hat Geduld mit den Menschen. Aber das Problem bei den Menschen ist, wenn Gott langmütig ist und die Menschen nicht umkehren, dann machen sie das Maß ihrer Sünde voll. Und wenn das Maß der Sünde voll ist, dann ist auch die Langmut Gottes zu Ende und dann wird Gott richten. Und das ist, was wir in diesem Text sehen. Die Ernte ist überreif und Jesus wird ausgesendet, diese Ernte einzufahren. Und das wird dann auch deutlich in Vers 16, die Lesung der Ernte. Und der, der auf der Wolke saß, legte seine Sichel an die Erde und die Erde wurde abgeerntet. Also hier wird der auf der Wolke sitzt, beschrieben, also Jesus Christus, der Sohn des Menschen, wie er seine Sichel an die Ernte oder an die Erde legt. Wir können auch anders übersetzen, er war auf seine Sichel auf die Erde. Er war auf seine Sichel auf die Erde. Hier kann hervorgehen, dass Jesus Christus in gewisser Weise jemanden sendet, um diese Ernte einzufahren. Und das sind die Engel. Wir lesen mehrfach in den Evangelien, wo Jesus von diesen Gleichnissen redet, wie er seine Engel sendet, dass sie die Ernte einsammeln, dass sie einerseits die Erwählten sammeln und andererseits die Gottlosen auch einsammeln. Und so lesen wir Matthäus 13, die Verse 41 bis 43, wo Jesus in diesem eben genannten Gleichnis Folgendes sagt. Der Sohn des Menschen, also wieder der Titel hier, der Sohn des Menschen wird seine Engel aussenden, also seine Sichel auf die Erde werfen, so kann man das verstehen. Und sie werden aus seinem Reich alle Ärgernisse zusammenlesen und die, welche die Gesetzlosigkeit tun. Und sie werden sie in den Feuerofen werfen, dort, wo das Weinen und das Zähneknirschen sein. Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in dem Reich ihres Vaters. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Also Jesus sendet hier seine Sichel, seine Engel und er wird praktisch diese überreife Ernte von den Gesetzlosen einsammeln und sie ins Feuer werfen und seine Erwählten in sein Reich holen und sie werden leuchten wie die Sonne. Hier bekommt also Jesus den Auftrag von seinem Vater hinauszugehen. Die Zeit ist reif, die Zeit ist gekommen, um die verfaulte Ernte einzufahren. Nun wird dieses Bild nochmal etwas drastischer beschrieben, in dem zweiten Erntefeld. Wie gesagt, einige oder die meisten Ausleger sehen hier in diesem zweiten Erntefeld das Gleiche, was im ersten Erntefeld schon beschrieben wurde, nur noch mal etwas drastischer. Und dass hier zweimal das Gericht beschrieben wird, soll Brutalität oder auch die Ernsthaftigkeit dieses Gerichts hervorheben. Und so wollen wir uns nun im zweiten Punkt die Ernte des Weinstocks betrachten. Die Ernte des Weinstocks. Und hier heißt es in Vers 17, und ein anderer Engel kam aus dem Tempel hervor, der in dem Himmel ist, und auch er hatte eine scharfe Sichel, und ein anderer Engel, der Gewalt über das Feuer hatte, kam aus dem Altar hervor, und er rief dem, der die scharfe Sichel hatte, mit lauter Stimme zu und sprach, schicke deine scharfe Sichel und lies die Trauben des Weinstocks der Erde, denn seine Beeren sind reif geworden. Auch hier haben wir, wie im ersten Bild, drei Informationen, einmal über den Schnitter, einmal über die Ernte und einmal über die Lesung der Ernte. Der Schnitter an dieser Stelle wird nicht als Sohn des Menschen beschrieben, sondern als ein anderer Engel, der aus dem Tempel des Himmels hervortritt. Das heißt, hier handelt es sich jetzt nicht um Jesus Christus, sondern um einen anderen Engel. Aber er kommt aus dem Tempel hervor. Das heißt, er kommt aus der direkten Gegenwart Gottes mit einem ganz bestimmten Auftrag, mit einem ganz bestimmten Ziel, von Gott ausgesendet aus dem Tempel, und zwar mit einer scharfen Sichel. Er hat eine scharfe Sichel. Das heißt, es wird alles abgeerntet. Wenn man eine stumpfe Sichel hat, dann kommt man nicht arg weit. Aber wenn man eine scharfe Sichel hat, dann ist die Garantie groß, dass alles abgeerntet wird. Und dieser Engel wird mit einer scharfen Sichel, kommt aus dem Tempel mit einer scharfen Sichel und wird auch mit dieser scharfen Sichel später ausgesendet, um eine bestimmte Ernte einzufahren. Und diese Ernte wird uns in Vers 18 beschrieben, wie wir schon gelesen haben. Erneut bekommt dieser Engel, der aus dem Tempel kommt mit der Sichel, von einem anderen Engel den Auftrag zu gehen und zu ernten. Und dieser andere Engel in Vers 18 wird beschrieben, dass er Feuer hatte und von dem Altar hervortritt. Nun, hier werden uns einige Informationen über diesen Engel beschrieben. Erstmals wird hier deutlich, er hat Feuer. Feuer ist in der Offenbarung immer ein Gerichtszeichen. Das heißt, dieser Engel hat Gewalt, Gericht auszuüben. Ich denke, dass es hier darauf anspielt, was wir in Matthäus 3 lesen, wo Johannes der Täufer seinen Dienst mit dem Dienst von Jesus vergleicht. Und dort lesen wir in Matthäus 3, Vers 12, wie Johannes der Täufer der Volksmenge und den Pharisäern erklärt, was sein Dienst ist und was der Dienst von Jesus sein wird. In Matthäus Kapitel 3, Vers 12. Dort erklärt Johannes der Täufer, ich zwar taufe euch mit Wasser zur Buße, der nach mir kommende aber ist stärker als ich, dem die Sandalen zu tragen ich nicht wert bin. Und jetzt? Er wird euch mit heiligem Geist und mit Feuer taufen, dessen Wurfschaufel in seiner Hand ist. Und er wird seine Tenne durch und durch reinigen und seinen Weizen in die Scheune sammeln. Die Spreu aber wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Hier wird uns einerseits beschrieben, dass Jesus mit Feuer taufen wird und dass er die Spreu sammelt und verbrennen wird. Andererseits wird uns beschrieben, dass Jesus auch mit Heiligen Geist taufen wird. Und hier sehen wir, dass Jesus einerseits die Macht hat zu retten und alle, die erwählt sind und alle, die durch den Glauben an Jesus Christus Buße tun und errettet werden, werden mit dem Heiligen Geist getauft werden. Aber all diejenigen, die nicht Buße tun und nicht umkehren, werden mit Feuer getauft werden. Und diese Taufe mit dem Feuer wird dadurch beschrieben, dass Jesus sagt, die Spreu aber wird verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Das ist die Taufe mit dem Feuer. Den Weizen, die Erwählten, die mit Heiligen Geist getauft sind, werden gesammelt in seine Scheune. Die sammelt Jesus in seine Scheune. Diejenigen aber, die mit Feuer getauft werden, die werden nicht in seine Scheune kommen, sondern die kommen an den Ort, wo sie verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Und hier sehen wir in gewisser Weise dieses Gericht, in dem dieser Engel beschrieben wird, als dass er Feuer hat. Dass er Feuer hat. Aber gleichzeitig wird uns auch gesagt, dass er aus dem Altar hervortritt. Dass er nicht aus einem Tempel kommt, dass er auch nicht auf einer Wolke sitzt, sondern er kommt von dem Altar. Was ist damit gemeint? Nun, in der Offenbarung ist uns immer wieder schon ein bestimmter Altar begegnet. Und zwar in Offenbarung Kapitel 6 und in Offenbarung Kapitel 8. Wir lesen gleich diese Stellen und dieser Altar wird immer in Verbindung gesetzt mit den Gebeten der Heiligen. Das heißt, dass hier dieser Engel von dem Altar kommt, können wir deuten als eine direkte Antwort auf die Gebete der Heiligen. Schaut mal, wir lesen zum Beispiel in Offenbarung Kapitel 6, Offenbarung Kapitel 6, Vers 10, wo wir das fünfte Siegel betrachtet haben. Dort wird beschrieben, dass Vers 9, und als es das fünfte Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, die geschlachtet worden waren um des Wortes Gottes. Also hier ist ein Altar und unter dem Altar sind die Seelen der Märtyrer. Und dann lesen wir in Vers 10, und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, bis wann, o Herrscher, der du heilig und wahrhaftig bist, richtest und rächst du nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen. Es ist ein Gebet von Heiligen, die unter dem Altar stehen, für Gericht. Und hier kommt ein Engel mit Feuer, was ein Zeichen des Gerichts ist, von diesem Altar, um Gericht auszuüben. Ähnlich sehen wir es auch in Offenbarung Kapitel 8, Vers 3. Und ein anderer Engel kam und stellte sich an den Altar. Und er hatte ein goldenes Räucherfass und es wurde ihm viel Räucherwerk gegeben, damit er Kraft gebe den Gebeten aller Heiligen auf dem goldenen Altar, der vor dem Thron Gottes ist. Und wir können davon ausgehen, dass dieser Engel, der hier in Offenbarung Kapitel 8, Vers 3 beschrieben wird, der die Gebete der Heiligen entgegennimmt, genau der Engel ist, der hier in Offenbarung 14 beschrieben wird, der aus dem Altar hervorgeht und dem Engel mit der scharfen Sichel nun den Auftrag gibt zu richten. Also wir haben hier eine direkte Antwort auf die Gebete der Heiligen. Das darf und soll uns Mut machen zu sehen, Gott antwortet auf Gebet. Wir dürfen, wir sollen, wir müssen beten. Und wir dürfen erwarten, dass Gott unsere Gebete erhört. Und das Schreien der Heiligen aus Offenbarung 6 und 8 und das Schreien der Heiligen im gesamten Zeitraum der Kirchengeschichte wird vielleicht nicht immer in dem Augenblick erhört, wo sie schreien und wo wir beten. Aber es wird zu bestimmten Zeit erhört werden. Und das sehen wir hier, wie der Tempel, wie der Engel von diesem Altar hervorgeht. Und hier sehen wir nun, dass er mit lauter Stimme zu dem Engel mit der scharfen Sichel, der aus dem Tempel hervorkam, sprach, schicke deine scharfe Sichel und lies die Trauben des Weinstocks der Erde, denn seine Beeren sind reif geworden. Hier wird uns ein Weinstock beschrieben und Beeren, und diese Beeren sind reif geworden. Wer sind diese Beeren? Nun, ich denke, es sind die gottlosen Menschen auf dieser Erde. Diejenigen, die Gottes Güte, seine Liebe und seine Barmherzigkeit ablehnen und in Sünde gegenüber ihnen leben. Joel, der Prophet im Alten Testament, prophezeit uns in Joel Kapitel 4, die Verse 12 bis 13, dass die Nationen zusammengesammelt werden und dass sie geerntet werden durch eine Sichel. Ich lese diese Verse vor in Joel Kapitel 4, die Verse 12 bis 13. Die Nationen sollen sich aufmachen und hinaufziehen in die Talebene Josaphat. Denn dort werde ich sitzen, um alle Nationen ringsum zu richten. Legt die Sichel an, denn die Ernte ist reif. Kommt, stampft, denn die Kelter ist voll, die Fässer fließen über, denn groß ist ihre Bosheit. Hier wird von den Nationen geredet, von den Heiden, deren Bosheit wiederum reif geworden ist, wo das Maß übervoll ist und wie sie gesammelt werden im Tal Josaphat und wie Jesus Christus, so deute ich diesen Text, sitzt und diese Personen richten wird. Und so wie man reife Weintrauben erntet und sammelt und dann schließlich in die Kelter wirft und zumindest damals dann in dieser Kälte rumgetrampelt hat, bis die ganzen Weintrauben zerstampft sind und voller Matsch sind und der ganze Saft der Weintrauben herausgepresst wird. So wird hier das Gericht dieser Gottlosen beschrieben, dass sie in die Kälte Gottes geworfen werden und von Gott selbst zerstampft werden und ihr Blut wird aus der Kälte fließen. Das ist, was Vers 19 und 20 uns berichten. Und der Engel legte seine Sichel an die Erde und las die Trauben des Weinstocks der Erde und warf sie in die große Kälte des Grimmes Gottes. Und die Kälte wurde außerhalb der Stadt getreten und Blut ging aus der Kälte hervor, bis an die Gebisse der Pferde 1600 Stadien weit. Hier wird uns das Gericht beschrieben über die Gottlosen. Nun, hier ist es auch schwierig zu sagen, wie deuten wir diese Verse? Sind sie symbolisch zu verstehen oder können wir sie wörtlich verstehen? Ich denke, einerseits können wir diese Verse wörtlich verstehen, aber sollten uns scheuen, sie nur wörtlich zu sehen, sondern wir können auch sagen, hier ist einfach auch ein Bild von Gottes Gericht zu sehen, wenn davon die Rede ist, dass das Blut bis zu den Pferden aufsteigt und 1600 Stadien, das sind 300 Kilometer weit, fließt. Also es ist einerseits ein Bild von großem Gericht Gottes, aber andererseits können wir diese Verse auch definitiv wörtlich verstehen. Was sagt uns dieser Text? Ich denke, dass wir hier in diesen zwei Versen einen Hinweis darauf sehen, dass am Ende der großen Drangsalszeit eine große Schlacht stattfinden wird. Im Tal Josaphat, wie wir in Joel gelesen haben, in Armageddon, wie wir später in Offenbarung noch lesen werden, wo Gott alle Nationen sammeln wird. Und dort wird er sie richten. Im Tal Josaphat oder auch im Armageddon genannt, Offenbarung 16, 16, dort lesen wir, und er versammelte sie an den Ort, der auf Hebräisch Armageddon heißt. Alle Nationen werden gesammelt. Und dort werden sie in der Kälte des Weines, des Grimmes Gottes getreten werden. Und die Schlacht wird so blutig sein. Gott wird seine Feinde erbarmungslos niedermetzeln. Dass Johannes hier diese Wörter beschreibt, dass das Blut bis zu den Gebissen, also bis zu den Zügeln der Pferde aufsteigt oder 1600 Stadien weit reicht. Nun, auch hier haben einige Ausleger darauf hingedeutet, dass Palästina, also Israel, eigentlich von der Länge her 1600 Stadien lang ist, also 300 Kilometer lang ist. Vielleicht ist das ein Hinweis darauf, dass Israel praktisch gerecht wird. Oder auch gerichtet wird. Hier heißt es, dass die Kälte außerhalb der Stadt getreten wird. Also ein Bild dafür, dass es nicht in der Stadt Jerusalem, sondern außerhalb der Stadt, also im Tal Josaphat oder Armageddon passieren wird. Aber hier ist auch ein Bild dafür, dass unser Herr Jesus Christus außerhalb der Stadt geschlachtet wurde. Dass er außerhalb der Stadt gerichtet wurde. Und dass Jesus außerhalb der Stadt seine Feinde richten wird. Dieses Gericht sehen wir deutlich, diese Schlacht wird deutlich in Offenbarung 19 beschrieben, in den Versen 20 und 21, wo es heißt, zuvor lesen wir, dass ein weißer Reiter auf diese Erde kommt, was unser Herr Jesus ist. Und lass uns ab Vers 19 lesen. Und ich sah das Tier und die Könige der Erde und ihre Heere versammelt, um den Krieg zu führen mit dem, der auf dem Pferd saß und mit seinem Herr. Also hier ist Jesus auf seinem Pferd mit seinem Herr, mit seinen Heiligen, mit seinen Engeln. Dann ist das Tier, also dieser Antichrist, der sich über Jesus erhebt und er sammelt seine Heere von den Nationen und zieht dem, der auf dem Pferd sitzt, entgegen. Jesus, um mit ihm Krieg zu führen. Also Jesus versammelt die Nationen dort im Tal Josaphat. Und dann Vers 20, und das Tier wurde ergriffen und der falsche Prophet, der mit ihm war. Kein Kampf, einfach ergriffen. Der die Zeichen vor ihm tat, womit er die Verführte, die das Mahlzeichen des Tieres annehmen und die sein Bild anbeteten, lebendig wurden die zwei in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt. Jesus schnappt sich die beiden und wirft sie in den Feuersee. Und dann Vers 21, und die übrigen wurden getötet mit dem Schwert dessen, der auf dem Pferd saß, dem Schwert, das aus seinem Mund hervorging. Und alle Vögel wurden von ihrem Fleisch gesättigt. Also die anderen, die übrigen von den Nationen, die sich praktisch diesem Tier, dem Antichrist, angeschlossen haben, die hier versammelt wurden in diesem Tal, wurden in der Kälte des Grimmes Gottes getreten. Also so können wir diesen Text definitiv wörtlich verstehen, dass es sich hier um die letzte Schlacht handelt, bevor das tausendjährige Reich auf dieser Erde aufgerichtet wird. Wir wissen, dass nach diesem Friedensreich der Satan nochmal freigelassen wird und dann nochmal der Satan mit dem Herr aufzieht. Und dann ist letztendlich, wo Jesus dann den Satan noch in den Feuersee wirft. Aber hier sehen wir, dass wir diesen Text so verstehen können, dass es sich hier um diese letzte große Schlacht vor dem tausendjährigen Reich handelt. Und so haben wir hier ausgehend von diesem Text gesehen und lernen dürfen von diesen zwei Bildern des Gerichtes, dass Gott den Menschen nicht sofort richtet. Gott richtet den Menschen nicht sofort. Gott ist langmütig. Gott richtet erst, wenn das Maß der Sünde voll ist. Aber wenn das Maß der Sünde voll ist, dann ist auch Gottes Langmut zu Ende. Und wenn Gottes Langmut zu Ende ist, dann wartet nichts außer Gottes Zorn und Gottes Gericht auf den Gottlosen, der seine Langmut verstoßen hat. Das ist, was wir zusammengefasst aus diesem Text hervorheben können und was ich auch jetzt abschließend im dritten Punkt als praktische Anwendungen weitergeben will. Vier Wahrheiten, die wir lernen wollen aus diesem Text. Vier Wahrheiten über diese Gedanken. Erstens, Gott ist langmütig. Was bedeutet es, dass Gott langmütig ist? Wir müssen den Gott kennen, an den wir glauben. Wir müssen den Gott kennen, der sich uns offenbart hat, den wir lieben und dem wir folgen. Und Gott offenbart sich in der Schrift als ein langmütiger Gott. Die wohl herrlichste und großartigste Stelle in der Bibel, die auch sehr oft zitiert wird von Propheten und so weiter und so fort, finden wir in 2. Mose Kapitel 34, Vers 6. Hier offenbart sich Gott Mose. 2. Mose Kapitel 34, Vers 6. Mose will die Herrlichkeit Gottes sehen und sagt, zeig mir deine Herrlichkeit. Und Gott stellt Mose in die Spalte des Berges und geht an ihm vorüber. Und dann spricht Gott selbst folgende Worte über sich selbst aus, sodass Mose diese Worte hören kann. 2. Mose 34, Vers 6. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, Herr, Herr, oder Jahwe, Jahwe, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und groß an Güte und Wahrheit, der Güte bewahrt auf Tausende hin, der Ungerechtigkeit, Übertretung und Sünde vergibt. Aber keineswegs hält er für schuldlos den Schuldigen und so weiter. Hier offenbart Gott sich selbst, seinem Volk, Mose und seinem Volk und uns. Hier bekommen wir eine Selbstoffenbarung des Wesens und der Eigenschaften Gottes. Und eine herausragende Eigenschaft Gottes ist, dass er langsam zum Zorn ist. Das heißt, er ist langmütig, er hat einen langen Atem. Das bedeutet, etwas lange über sich ergehen zu lassen. Und was lässt Gott lange über sich ergehen? Die Sünden der Menschen. Denn wenn wir sündigen, sündigen wir in erster Linie gegen Gott. Und er ist langmütig, langsam zum Zorn. Er lässt es über sich ergehen in gewisser Weise. Wir werden gleich noch sehen, wenn Gott nicht langmütig wäre, dann würde keiner von uns hier sitzen. Gott lässt es lange zu, dass die Menschen gegen ihn sündigen. Er ist langsam dabei, Sünder zu strafen. Er lässt sich nicht schnell erzürnen. Oh, wie anders sind wir Menschen. Oh, wie schnell lasse ich mich erzürnen. Wie schnell bin ich dabei, meine Kinder zu richten oder andere zu richten. Wie schnell sind wir dabei. Gott ist nicht so. Wir sind so entstellt von der Sünde. Gott ist heilig und rein und er ist langsam zum Zorn. Dies sehen wir schon am Anfang der Welt nach dem Sündenfall, wie Gott mit den Menschen zur Zeit Noahs handelte. Und Petrus beschreibt, wie Gott in dieser Zeit gehandelt hat. Und wir lesen in 1. Petrus 3, Vers 20, wie Petrus über die Menschen zur Zeit Noahs redete, die einst ungehorsam waren, als die Langmut Gottes harrte in den Tagen Noahs, während die Arche zugerichtet wurde, in die wenige, das ist 8 Seelen, eingingen und durch Wasser gerettet wurden. Die Langmut Gottes harrte. Er wollte die Menschen nicht richten. Es ist nicht Gottes ursprüngliche oder Gottes Natur. Er war langmütig und Noah wird als Prediger der Gerechtigkeit bezeichnet. Er hat, wir wissen es nicht, über 100 Jahre bestimmt gepredigt, währenddem die Arche gebaut wurde. Er hat gepredigt und Gottes Langmut harrte. Die Arche hätte Platz für mehr Menschen. Gott vernichtete Sodom und Gomorra nicht sofort. Und so sehen wir durch die Bibel hinweg Gottes Langmut. Wenn Menschen kommen und sagen, der Gott des Alten Testaments ist ein zorniger Gott, möge Gott ihnen die Augen öffnen. Er ist ein langmütiger Gott. Ein langmütiger Gott. Und so sehen wir auch in unseren Tagen die Langmut Gottes. In unseren Tagen die Langmut Gottes. Wie viel muss Gott über sich ergehen lassen, wenn er sieht, wie viele unzählige Abermillionen von Kindern getötet werden im Bauch ihrer Mutter? Wie groß muss Gottes Zorn sein, wenn er diese ganze homosexuelle Bewegung sieht und diese ganze Gender-Geschichte, die gerade global auf diesem Erdkreis passiert? Er ist langmütig. Und wenn wir diese Dinge sehen, dann werden wir zornig. Und unsere Langmut hat ein Ende. Gott ist langmütig. Er sieht diese Dinge. Und er ist langmütig. Aber was sollte diese Langmut Gottes in uns bewirken? Wenn wir verstehen, dass Gott langmütig ist, wenn wir sehen, dass Gott langmütig ist, wenn wir diese Wahrheit erkannt haben, was soll es in uns bewirken? Das ist die zweite praktische Wahrheit. Gottes Langmut sollte uns zur Umkehr führen. Römer Kapitel 2, Vers 4. Dort sagt Paulus, oder verachtest du den Reichtum seiner Güte und Geduld und Langmut und weißt nicht, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet? Die Güte Gottes, die Langmut Gottes sollte den Menschen dazu bringen, umzukehren, Buße zu tun. Die Menschen zur Zeit Noahs, die Menschen in Sodom und Gomorra, die Menschen heute, wenn sie verstehen und erkennen, dass Gott eigentlich die Macht und das Recht hätte, auf der Stelle zu strafen und zu richten, aber er es nicht tut aufgrund seiner Langmut, sollten sie verstehen und erkennen, ich muss Buße tun, solange es noch Zeit ist. Gott lässt die Sonne aufgehen über Gerechte und Ungerechte. Er lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Er schenkt Zeiten der Fruchtbarkeit. Er kümmert sich um seine Geschöpfe. In ganz besonderer Weise um seine Kinder. Aber eigentlich, seine allgemeine Gnade erreicht jeden Menschen. Und diese allgemeine Gnade ist Gottes Güte und Gottes Langmut gegenüber den Menschen. Und dies sollte dazu führen, dass wir zu einer Umkehr, zu einem Umdenken gelangen und Buße tun und ihn dafür anbeten, dass er langmütig ist. Petrus sagt in seinem zweiten Brief in Kapitel 3, Vers 15, und erachtet die Langmut unseres Herrn für Errettung. Oh Geschwister, erachtet die Langmut unseres Herrn für Errettung. Die Langmut unseres Herrn ist der einzige Grund, wieso wir errettet werden konnten. Natürlich, das Opfer von Jesus Christus und das Werk am Kreuz von Golgatha, das ist die Grundlage, wieso wir erlöst wurden. Aber weil Gott langmütig ist, hat er uns nicht sofort gestraft und sofort gerichtet, sondern er hat lange gewartet. Bei mir hat er 20 Jahre gewartet. 20 Jahre lang langmütig gewesen. Und weil Gott langmütig war mit mir, kann ich heute hier stehen. Ich hätte Gottes Gericht und Gottes Zorn verdient. Und es wäre absolut gerecht von Gott gewesen, hätte er nicht langmütig mit mir gehandelt, sondern hätte er mich dahin gerafft und mich in die Kälte seines Zornes, in die Kälte seines Grimmes geworfen und mich zertreten. Und ich hätte kein Recht zu sagen, was tust du da? Er sandte seinen Sohn und zertrat seinen Sohn am Kreuz und hatte Langmut mit mir und führte mich zu seinem Sohn. Die Langmut Gottes sollten wir als Errettung erachten. Als drittes, Gottes Langmut sollte für uns ein Vorbild sein. Galater 5, Vers 22 wird beschrieben, dass die Frucht des Geistes im Gläubigen Langmut hervorruft. Also wir als Gläubige sind nun, Galater 5, Vers 22, wir als Gläubige sind nun Teilhaber der göttlichen Natur. Gott wohnt durch seinen Geist in uns. Und dadurch wird sein Wesen in uns geformt und hervorgerufen durch die Frucht des Geistes. Und eine Frucht davon ist Langmut. Das heißt, das, was wir über Gott lesen, wenn er langmütig beschrieben wird, das sollten wir ausleben. Das werden wir ausleben, wenn wir seine Kinder sind. Und diese Langmut sollte sich auswirken auf jeden Bereich unseres Lebens. Langmütig mit unserem Ehepartner zu sein. Wenn wir vielleicht Dinge sehen, die uns nicht so passen, obwohl eigentlich alles in Ordnung ist, aber wir sind Egoisten, also, und wir sehen, irgendwas passt nicht. Vielleicht sogar sehen wir Dinge, die nicht gut sind, Sünden. Wie handelt Gott mit unserem Ehepartner? Langmütig. Wie sollten wir mit unserem Ehepartner handeln? Langmütig. Mit unseren Kindern. In der Erziehung. Und hier muss ich Buße tun. Und habe ich Buße getan? Und muss ich Buße tun? Und werde ich immer wieder Buße tun, dass ich dieses Wesen Gottes mehr und mehr widerspiegeln in der Erziehung meiner Kinder, langmütig zu sein. Mit ungläubigen Menschen, sogar mit unseren Feinden, einen langen Atem zu haben. Und viertens und abschließend wollen wir diese Wahrheit erkennen, dass Gottes Langmut auch ein Ende hat. Gottes Langmut hat ein Ende. Zu Recht. Deswegen heißt es auch in Hebräer 10, Vers 31, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Denn wer die Langmut Gottes mit Füßen tritt, wird von den Füßen Gottes zertreten werden. Wer die Langmut Gottes verachtet, wird von Gott verachtet werden. Wer die Langmut Gottes ablehnt, wird von Gott abgelehnt werden. Stellen wir uns einen Richter vor und vor ihm sitzt ein Schwerverbrecher, der zum Tode verurteilt ist in Amerika. In Deutschland nicht, aber in Amerika. Zum Tode verurteilt. Mehrfachen Mordes und Vergewaltigung und Diebstahl und Raubüberfälle. Zum Tode verurteilt. Und der Richter sitzt dran und sagt zu ihm: Ich bin langmütig. Und ich will nicht deinen Tod. Und ich will deine Übertretungen übersehen. Und ich habe die Macht, dir deine Schuld wegzunehmen und dich freizulassen. Ich bin langmütig. Und der Verurteilte sitzt dort und schaut den Richter an und sagt: Deine Langmut ist mir völlig egal. Deine Langmut interessiert mich nicht. Was bleibt dem Richter übrig, wenn seine Langmut verachtet wird? Der Schuldige wird schuldig gesprochen und gerichtet werden. Aufgrund der Verachtung und Missachtung der Langmut des Richters. Und das ist das, was wir hier sehen. Jeder Mensch, der gerichtet wird, wird aufgrund dessen gerichtet, dass er Gottes Langmut und seine Gnade und seine Liebe verworfen hat. Und so sehen wir hier von diesem Text in der Offenbarung, ich hoffe sehr, dass wir es sehen konnten, ja, Gottes Gericht und ja, sein Gericht wird schmerzhaft sein, aber gleichzeitig Gottes Langmut. Solange es heute heißt, können Menschen und sollen Menschen Buße tun und umkehren. Und wir als Gläubige wollen unserem Gott Dank, Lob und Anbetung entgegenbringen dafür, dass er langmütig mit uns war und langmütig mit uns ist. Wir wollen ihm dafür die Anbetung bringen, die ihm dafür gebührt. Und wollen uns an ihm erfreuen, dafür, dass er mit uns langmütig war. Amen.